Der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 746. Wir sprechen heute über WCW Greed, den letzten Pay-Per-View von WCW. Wir sprechen darüber, was ist da passiert, was sind die Hintergründe, was sind die Gerüchte und was ist auch daraus resultiert. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Koban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Wunderschönen guten Tag, Olaf. Grüß dich aus Berlin.
Und bist du nervös? Das ist jetzt dein erster offizieller Wochenend-Podcast.
Wie immer. Ich freue mich sehr drauf, vor allem, weil es um die WCW geht. Also let's go. Let's get ready to rumble, wie man so schön im Main Event der WCW gesagt hat.
Wie ist dein Verhältnis zur WCW? Wir haben schon in dem Vorstellungspodcast, den wir mit dir aufgenommen haben, also da liegt auch wirklich ein Teil deines Wrestling-Fan-Daseins begründet, oder?
Ja, also ich habe WCW als erstes gesehen, reingesappt, so 98. Und dann, wie man so schön sagt, religiously angeschaut, ja. Und die Company ist bis heute mir am Herzen. Und ich bin auch glücklich darüber, dass ich am Ende doch wieder dazu gekommen bin. Also ich hatte so eine kurze Phase im Jahr 2000, wo ich es dann nicht mehr angeschaut habe, was unwatchable war. Das muss man ganz offen sagen. So nach dem Havoc 2000 kann ich nur sagen. Den ersten Pay-Per-View, den ich live über Nacht gesehen habe, by the way, fällt mir ein. Und dann so Richtung nach Starcade habe ich dann doch wieder angefangen, das Produkt anzugucken. Und es hat bei mir einfach einen besonderen Platz im Herzen. Ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt Podcast machen wollte. Ist, weil ich über die WCW mal wieder reden wollte, philosophieren wollte. Und World Championship Wrestling bleibt in meinem Herzen und wird das auch mal bleiben.
Ich finde das nämlich so ganz interessant, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Bei mir war es halt so, jetzt schweifen wir schon ab und kommen ins Persönliche rein, aber das ist ja auch ganz schön, weil ich weiß auch genau, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen sind, die auch damals die WCW verfolgt haben und die auch den Aufstieg und den Niedergang der WCW mitgenommen haben. Bei mir war es so, du hattest wirklich die Leute, die WCW geschaut haben, aber es sind dann so über die Jahre immer mehr Leute auch abgesprungen. Und ich gehörte dann zu den wenigen, die noch gesagt haben, nee, ich schaue das trotzdem. Ich schaue WWF und WCW trotzdem. Ich weiß, dass die WCW nicht mehr das ist, was sie früher mal gewesen ist. Mhm. Aber ich hatte Hoffnung. Warst du auch einer von denen, die gesagt haben, nee, dann auch vielleicht so Ende 2000, Anfang 2001, die gesagt haben, nein, es lohnt sich wieder. Es wird wieder besser. Wirklich, es wird wieder besser.
Also ja, ich gebe es zu, ich war in diesem Team wie du. Ich fand auch, dass das Produkt besser geworden ist, ja. Und das liegt ja auch ein bisschen an der kreativen Ausrichtung. Natürlich, man muss sagen, damals die WWF, das war eine ganz andere Welt. Das war ein ganz anderes Produkt. Das war Champions League und das andere war halt Abstiegskampf in der zweiten Liga zum Teil. So groß war der Unterschied mal im Fußball. Aber im Wrestling, man unterstützt ja immer auch so ein bisschen die Underdogs. Und die WCW war halt sowas von der Underdog. Und man hat immer gehofft, dass es besser wird. Und ich war in dem Team. Ich habe gehofft, ähnlich wie du. Ich habe für beides geworben. Ich fand beides auch stark. Aber natürlich war das eine Produkt deutlich besser, abgerundeter. Und das andere war natürlich auf niedrigem Niveau halt versucht zu überleben. Und ich finde auch am Ende auf niedrigem Niveau wieder besser geworden. Aber natürlich war die Diskrepanz unglaublich groß zwischen den beiden Produkten und viele sind nicht mehr zurückgekommen. Obwohl ich sagen muss, in Deutschland war die WCW immer noch größer und erfolgreicher als die WWF. Das muss man sagen, weil einfach hier ein gutes Büro und ein gutes Team Deutschland der WCW war. Ich glaube, die WWE hatte lange gar keins in Deutschland.
Es war ja auch damals ein bisschen kurios, wenn man auch in diesen Shows gewesen ist. Ich meine, wir hatten hier Pay-Per-Views von der WCW in Deutschland. Wir hatten diverse Events, die hier veranstaltet worden sind. So, wenn man jetzt heutzutage mit den älteren Semestern im deutschen Wrestling auch spricht, das war immer, ja, warst du auch beim Millennium Final? Ja, ich war natürlich auch da. Ich saß da im Unterrang. Cool, ich saß im Oberrang, dritte Reihe vorm Dach sozusagen. Ne? Das war schon ganz witzig, was da so alles passiert ist und wer sich da auch einfach zusammengefunden hat. Und da kommt jetzt halt eben echt vieles zusammen. Aber trotzdem, also die WCW, ich habe es damals trotzdem gern verfolgt. Ich mochte es auch da, einfach so viel Wrestling wie möglich mitzunehmen. Und da gehörte für mich auch die WCW ganz klar mit dazu. Und ja, ich habe auch die Vor-Ort-Events immer gerne mitgenommen, immer gerne verfolgt. Deswegen bin ich ja ganz bei dir. Also es gab immer noch so ein paar Verrückte, die es dann geschaut haben und die auch die Arenen gefüllt haben. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich mir jetzt hier WCW Greed ausgesucht habe. Denn, jetzt dürfen wir uns alle mal alt fühlen, WCW Greed fand am 18. März 2001 statt. Und das ist jetzt geschmeidige 25 Jahre her. Ich würde Konfetti werfen, wenn ich es jetzt in der Hand hätte. Aber das ist schon irre, oder? Dass 25 Jahre seitdem schon vergangen sind. Ich meine, kurze Zeit später hat die WWE dann quasi die WCW übernommen. Dieser ganz große Paukenschlag. Und bis heute ist der Monday Night War, die Rivalität WCW, WWE, WWF, ist bis heute allgegenwärtig. Wie sehr haben wir uns alle auch zum Beispiel, als die AEW hochgekommen ist, gesagt, wie kriegen wir dann Monday Night War? Und wir hatten dann nun Wednesday Night War und das ist alles nicht so groß geworden, wie wir uns das erhofft haben vielleicht auch. Aber nichtsdestotrotz, also diese Zeit ist legendär und für Leute, die dabei gewesen sind, Saladin, immer noch was, was glaube ich für viele das Wrestling-Fan-Dasein einfach massiv geprägt hat, oder?
Absolut, ich kann jedes Wort von dir nur unterschreiben. Es war eine coole Zeit, einfach Wrestling-Fan zu sein. Insgesamt die Ende der 90er, 2000er war eine spannende Zeit und ich glaube, beide sind besser geworden, auch beide Produkte, muss man sagen. Ja, wenn man die WWE 96 anguckt und dann die WCW, da war schon ein Riesenunterschied und beide haben sich halt dann in eine andere Richtung entwickelt. Trotzdem, beide haben sich gegenseitig auch gepusht eine Zeit lang. Und die WWE ist ein Monster danach geworden. Ja, also warum erinnert man sich auch an diese schöne Zeit? Das war natürlich auch WrestleMania 17, Richtung WrestleMania 17. Und das ist bis heute mehrheitlich die beste WrestleMania, die je stattgefunden hat. Und wir haben das damals erlebt. Ja, und dagegenüber war halt die WCW, die sich natürlich in der Zeit sehr schwierig entwickelt hat. Aber trotzdem, es hat einen anderen Flair. Das war schon auch North, South irgendwie, New Yorker Territory immer noch und die WCW war so der Last Survivor im Süden, der Nachfolger von der NWA. Lange war ja die WCW auch eher das Pro Wrestling und die WWE hat sehr stark auf Sports Entertainment den Fokus gelegt, ja. Und ich finde, das hat beiden viel gegeben. Wir alle haben davon, glaube ich, sehr profitiert und man sagt ja schon, der wahre Gewinner der Monday Night Wars sind eigentlich die Fans gewesen, ja. Und wir haben, es zehrt sich noch lange dahin, ja. Viele wollen immer noch das machen am liebsten.
Ja. Ja, absolut. Und jetzt müssen wir vielleicht auch erstmal drüber sprechen, wo standen wir denn mit der WCW damals? Ich habe gerade angesprochen, wir sind beim letzten Pay-Per-View überhaupt angekommen, kurz bevor der Laden quasi dicht gemacht worden ist. Und wo stand denn da die WCW überhaupt? Weil wir wissen natürlich 96, 97, auch teils 98 noch, das Programm Red Hot wirklich absolut auch in den Mainstream gelangt, in die Popkultur auch gelangt, die NWO wirklich überall zugegen, selbst die Fehde mit Sting und Hogan natürlich was ganz, ganz Großes.
Legendärer Spanish.
Ja, das ist eben das Problem, wenn man über diese Story spricht. Und man muss halt sagen, dass dann so 99 hat man halt eben gemerkt, so man konnte auch von den Lorbeeren, die man eben in der Vergangenheit gesammelt hat, nicht mehr leben und die Zahlen gingen massiv zurück. Sowohl bei den Zuschauerzahlen in den Hallen, vor allem aber auch bei den Pay-Per-View-Buys. Und das ist der traurige Fakt zu der Veranstaltung, über die wir heute sprechen, WCW Greed. Wir werden auch gleich über die Matches noch kurz sprechen, aber wollte ich auch ein bisschen Hintergründe beleuchten, Saladin. Das ist tatsächlich der am schlechtesten verkaufte WCW-Pay-Per-View, den wir überhaupt haben.
Ja gut, aber du hast es ja schon ein bisschen zusammengefasst. Man muss sagen, die Entwicklung, also von 99, ne, man kann ja so den März 99 nehmen, Uncensored. Hogan, Flair, das war schon noch ein starker Pay-Per-View. Ja, und wenn man dann schon das Jahr danach Uncensored 2000 gesehen hat, da war zwar der gleiche Main-Event, aber da war auch schon World Heavyweight Sid gegen Jeff Jarrett. Und so sehr ich Jeff Jarrett damals gefeiert habe, da war schon eine Riesendiskrepanz im Produkt. Wir sprechen mal nur von der kreativen Ausrichtung. Und wenn man dann Greed sieht, das war halt schon eine Mischung von Powerplant-Wrestlern, ja, viele Rookies und dann halt noch ein paar Leute, die noch da waren. Man darf nicht vergessen, die letzten 6 Monate, Turner hatte sich halt schon entschieden, auch das WCW-Produkt zu verkaufen. Und deswegen haben eben auch die Buy-Rates gar nicht mehr so eine Rolle gespielt. Ein Punkt muss man sagen, worauf sich viele Fans immer sehr stark fokussiert haben, die Ratings. Es war zwar ein Monday-Night-Rating-War, aber auch die Ratings, obwohl die am Ende immer noch die höchsten bei TNT waren, war nicht ausschlaggebend für den Verkauf oder Nichtverkauf, sondern das ist halt dann das große Thema, warum hat sich eigentlich Turner entschieden, dieses Produkt zu verkaufen, ja. Unabhängig von der kreativen Ausrichtung der letzten 2,5 Jahre, es wäre trotzdem verkauft worden, glaube ich. Die Entscheidung eher, warum, weshalb, das ist eigentlich die spannende, ja. Und viele, ich glaube, Wrestling-Fans bis in die 2010er Jahre haben sich auf diesen Ratings ausgeruht und alles darüber analysiert. Hohe Ratings bringen dir nichts, wenn du beim Advertising nichts davon hast. Und Wrestling ist eben ein Produkt, ein nischiges Produkt, das halt anders funktioniert als viele andere Entertainment-Produkte. Und dieser Pay-Per-View, muss ich sagen, ich finde, man merkt so ein bisschen, Es ist unruhig, man weiß nicht, wo es hingeht. Das Produkt hat schon harte Jahre auch hinter sich. Und man hat einen Champion, über den können wir ja nachher kurz länger reden, der überhaupt nicht drawt, der eigentlich dafür gesorgt hat, seit er den Titel hat, dass die Buy-Rates, die Zuschauerzahlen, alles runtergehen. Damals hat man ja noch das Businessmodell gehabt, der Champion soll die Hallen füllen. Und man hat sich da auch zu sehr auf diesem The New Blood, da sollen die Jungen jetzt hochkommen. Man hat gesehen, die Jungen sind hochgekommen und dann sind es halt auch immer weniger Zuschauer gewesen. Und ich glaube auch so, ich habe das Gefühl, auch das Marketing-Department hat schon aufgehört zu arbeiten. Weil warum eigentlich man die Hallen jetzt, warum man noch große Hallen gebucht hat und da irgendwie 5.000 waren es, wenn ich mich nicht irre, bei Greed, ich glaube, man hat aber auch einen Teil verschenkt, warum man es gar nicht mehr geschafft hat, die Hallen voll zu bekommen, das wundert mich schon, weil Live-Produkt vor Ort, wenn man es gut vermarktet, also 3.000 bis 7.000 kriegt man eigentlich immer hin, gerade weil die WCW dort 30, 40 Jahre lang zum Teil nicht mit dem gleichen Namen, aber mit den Vorgängern getourt hat, ja. Und das waren einfach viele, ich glaube, es waren vielen inzwischen auch schon egal und es waren auch Leute am Werk, die im Endeffekt das Produkt loswerden wollten, ja. Also es war eine High Acceptance von Turner und man hatte ja so eine Vereinbarung, dass Eric Bischoff da das Produkt kauft 6 Monate davor und wir waren halt so mitten in dem Prozess im finalisierenden Stadium, würde ich sagen. War jetzt eine etwas lange Antwort, aber es ist auch komplex, das ganze Thema um Greed herum, muss man sagen. Man merkt es in der Show auch.
Absolut, ja. Es ist aber ganz interessant, weil man trotzdem nochmal ganz kurz so auf die Zahlen schaut, ne? Also Es gab tatsächlich, wenn wir jetzt auf die Buy-Rates schauen, ich habe es gerade angesprochen, wir hatten hier 50.000. 50.000 Mal ist Greed verkauft worden. Und wenn wir nun mal 2,5 Jahre zurückgehen zum Bash at the Beach 98 zum Beispiel, da waren wir noch bei 580.000. Aber schon die Jahre drauf wurde es halt immer weniger. Auch 2000 hat man immer seltener die 100.000er-Marke durchbrochen. Gerade gegen Jahresende ist das eigentlich komplett kollabiert. Was?
Zu Recht.
Ja. 2000 ist ein furchtbares Wrestling-Jahr. Also da kannst du Trash-Wrestling-Podcast mit füllen ohne Ende, aber das war wirklich wild, was man da auch probiert hat. Da hat man auch wirklich alles versucht, an die Wand zu werfen und hat gehofft, dass irgendwas kleben bleibt. Aber es hat nicht geklappt. Da ist nichts kleben geblieben, wenn man ehrlich ist.
Liegt auch daran, dass einfach zu viele die kreative Ausrichtung sich halt irgendwie 4-mal in dem Jahr verändert hat. Ja, und ja. Das funktioniert einfach nicht. Und vor allem wirklich auch total diametral Leute, die ganz andere Vorstellungen oder manche, die vielleicht nie in diesem Business überhaupt aktiv sein sollten, dann das Ruder übernommen haben. Das sieht man einfach. Das ist too much. Ich finde, die letzten starken Pay-Per-Views der WCW sind eher Spring Stampede 99, also schon eher im Jahr davor. Und danach gibt es schon noch so einzelne Highlights, aber das sind alles, summa summarum, ist ein Abstieg. Es ist ein Abstiegskampf Und es geht einfach Step by Step runter.
Man darf auch nicht vergessen, man hat auch einfach Geld zum Fenster rausgeworfen, nicht nur mit den teuren Festverträgen, die man hier an die großen Stars verteilt hat. Man hat auch teilweise einfach so Geld zum Fenster rausgeworfen. Wenn man überlegt, dass zum Beispiel Kiss damals 500.000 US-Dollar für einen einzigen Auftritt bekommen hat. James Brown hat irgendwie 25.000 Dollar für einen ganz kurzen Auftritt bekommen. Es wurden Limousinen zerstört und andere Dinge kaputt gemacht. Die Merchandise-Zahlen sind runtergegangen über die Jahre. Das ist angesprochen, die Werbeeinnahmen sind runtergegangen. Und man muss sich das nur auf der Zunge zergehen lassen, dass man Ende 99 verlor die WCW monatlich, ich sag's mal monatlich, 1 Million US-Dollar. Und im Jahr 2000 hatte die WCW einen Verlust von 62 Millionen Dollar. Und es ist für eine Wrestling-Company ein unglaubliches Budget, einfach diese Menge an Geld zu haben, wenn man ehrlich ist. Und dass man das quasi dann so vor die Wand fährt und so ein Riesendefizit einfährt, da wundert es einen dann nicht, dass es da an allen Ecken und Enden kriselt. Und du hast die kreative Ausrichtung angesprochen. Wir hatten auch da 2000 natürlich die diversen Wechsel, die wir hier gehabt haben. Ne? Vince Russo, Ed Ferrara, Ende 99 zurückgekommen. Dann Kevin Sullivan, den wir dazwischen gehabt haben, der immer ein Garant für gute Ideen gewesen ist. Und dann wieder
Dungeon of Doom.
Vince Russo und so. Bitte?
Dungeon of Doom.
Dungeon of Doom auch ganz hervorragend, ja, absolut.
Sorry, ich wollte nicht, aber ja.
Alles gut, aber hier ist halt wirklich alles so kollabiert quasi. Und nichtsdestotrotz, und da bin ich mich bei dir, auch wenn ich dieses Konzept, was man damals ja mit dem Pay-Per-View-Namen gehabt hat, ne, die Todsünden, wir hatten schon Sin, hatten wir ja schon, wir hatten Revenge, hatten wir eben auch, jetzt kam eben Greed, das hat man ja damals versucht, so ein bisschen zu strukturieren. Ich hatte damals auch das Gefühl, es wird ein bisschen besser. Wir hatten zumindest nicht mehr das Gefühl, dass wir nur noch die Hogan-Show und nur noch NWO Reloaded gehabt haben, sondern man hat den Eindruck gehabt, es wurden neue Leute hochgezogen. Man hat versucht, wieder so ein bisschen Ruhe ins Produkt zu bringen. Also in dem, was möglich gewesen ist. Die Storylines sind ein bisschen runtergeschraubt worden, waren nicht mehr ganz so quirky und nicht mehr ganz so aufgedreht. Aber, und das ist eben auch hier so ein interessanter Punkt, den du auch schon angesprochen hattest, wir waren ja wirklich kurz davor, dass hier Eric Bischoff mit Fusion Media quasi hier den ganzen Laden kaufen. Das hat ja dann nicht geklappt, weil es eben keinen TV-Slot gegeben hat und weil man dann quasi Finanzierung nicht mehr hätte rechtfertigen können. Und das war dann ein Problem. Aber was ich ganz gruselig finde eigentlich, Saladin, ist der Punkt, dass anscheinend bei den Wrestlern diese ganze Problematik gar nicht angekommen ist. Also wir wissen, dass kurze Zeit später nach Greed wurde der Laden hier mehr oder weniger verkauft. Und für die Wrestler vor Ort war es eher so another day in the office. Die haben gewusst, hier ist ein Pay-Per-View, wir wrestlen hier, wir haben unsere Matches, wir haben unsere Stories und am Montag kommen wir halt wieder zur Arbeit sozusagen.
Ja, absolut. Man muss aber sagen, ne, Fusion Media, du hast es ja angesprochen, im Januar gab es ja grundsätzlich schon, wurde öffentlich bekannt, dass man sich geeinigt hat und da ging es um eine Summe von 62 oder 70 Millionen, wo Fusion Media die WCW kaufen wollte von Turner. Diese Summe war im Raum. Und es gab noch gewisse Dinge, die man natürlich, Details, die man noch bearbeiten musste. Und ich glaube, viele Wrestler. Und auch ein wichtiger Aspekt vielleicht, es kam von Eric Bischoff, dass man das Produkt mal für ein paar Wochen rausnimmt und dann mit dem Big Bang Pay-Per-View im Mai wieder startet, ja, weil einfach das Produkt wirklich in den letzten Jahren sehr gelitten hatte. Und ich glaube, dass viele Pro-Wrestler nicht ganz verstanden haben, dass man sich halt dann auch was um Greed herum, ja, ich meine, da ging es dann schon, war schon bekannt, dass auch es vielleicht nicht klappt und dass auch die WWE plötzlich im Spiel ist. Und sie haben sich mit diesen Themen nicht beschäftigt, ja, habe ich das Gefühl. Ja, sie haben die Pressemitteilungen nicht gelesen, sie haben diese, die Wrestler haben auch lange so in so einer Bubble gelebt, ja, muss man auch sagen, ja. Und sie haben, ich habe auch das Gefühl, viele glauben bis heute, dass das Produkt heute nicht mehr existiert, weil irgendwie schlecht gebookt wurde. Das hätte auch weiterhin schlecht gebookt werden können. Am Ende hat eine Person oder mehrere Personen bei Turner Network entschieden, wir wollen kein Wrestling mehr auf unserem Fernsehsender haben, weil das war ein Key Part bei dem Deal mit Fusion Media. Wir haben davon 62 bis 70 Millionen geredet. Am Ende wurde das Produkt, glaube ich, für 4,5 Millionen oder 6 waren es, glaube ich, an die WWE verkauft. Das sagt sehr vieles aus, ja. Am Ende hat man nur die Library verkauft und ich glaube, dass viele Wrestler einfach das auch nicht wussten. Es war auch eine unruhige Zeit, würde ich sagen, weil es war doch viel hin und her und viele haben auch, man muss es nicht vergessen, viele haben auch einen festen Vertrag gehabt. Das hat die gar nicht tangiert so wirklich. Die hätten trotzdem ihr Geld bekommen. Viele haben noch langfristige Verträge gehabt. Und du hast den finanziellen Aspekt schon angesprochen. Man kann ja heute im Internet nachgucken, da sind viele Verträge ja auch online. Wenn man dann so die Summen sieht und wer auch so noch unter Vertrag war, den man irgendwie seit Jahren gar nicht mehr gesehen hatte im Ring, man hat das Gefühl, dass es einfach damals noch nicht so strukturiert war. Ja, heute gibt es Datenbanken, man findet da alles raus. Bei der WCW haben die Leute einfach noch ihre Checks alle 2 Wochen bekommen, ja, und sind unterm Radar gewesen, ja, und wollten auch gar nicht so preisern. Und ich glaube, das System hat einfach nicht gestimmt.
Und am Ende waren es dann 4,2 Millionen, die.
4,2, ne? Ja.
Genau, für.
Überleg mal.
Den ganzen Laden gekauft hat. Das waren 2,5 ungefähr für die Trademarks und das geistige Eigentum und dann eben 1,7 Millionen für die Videotape Library, die wir da eben auch gehabt haben, ne, für die Bildrechte quasi.
Und vielleicht eine Side-Info. Es gab ja den Rechtsstreit von 96 bis 99 der WWE gegen WCW bezüglich Fraser und Diesel. Da gab es ja dann eine Einigung und einer der Punkte, einmal war die Einigung, glaube ich, roundabout 2 Millionen und das andere war, dass sich da schon die WWE gesichert hat, wenn es zu einem Verkauf kommt, dass sie auf jeden Fall ein Angebot abgeben dürfen, schon damals. Ja, da ging es mehr um die Trade-Rechte und so weiter. Und ein Teil dieser Summe, die WCW sich verkauft hat, hat sie selber davor an WWE in einem Rechtsstreit beigelegt und überwiesen. Das ist sehr, sehr traurig und sehr bitter. Sogar, es zeigt auch so ein bisschen die Problematik der WCW hinter den Kulissen. Die Wrestler, ich glaube ganz ehrlich, die Kreativ, weißt du, im Jahr 2000 gab es 4 oder 5 kreative Köpfe. Da weiß man ja sowieso nicht was. Dann waren irgendwelche Executives, die von TNT waren, die haben mit Wrestling sowieso nichts zu tun gehabt. Oder von Turner.
Ja.
Und dann sind Wrestler auch in den 80er und 90er sozialisiert worden, die sowieso noch irgendwo in den Territories zum Teil kommen, ja, und eine ganz andere Mentalität auch haben, ja. Ich will nicht sagen Karneval-Mentalität, aber noch nicht kein richtiges Verständnis von einem Business, Corporate Environment. Und wenn man dann, es gibt ja das Buch von Guy Evans, wenn man dann so liest, was da hinter den Kulissen alles passiert, ich empfehle das jedem wirklich, ist das erschreckend, wirklich erschreckend. Und die Wrestler tun mir da zum Teil was leid, auch die Mitarbeiter, und so weiter. Man hat einfach die Leute im Dunkeln gelassen. Ja, und sie wurden dann wirklich geschockt. Viele haben wirklich erst erfahren, als Shane McMahon mit einigen anderen der WWE auf einmal bei dem Nitro-Tapings aufgetaucht sind. Und das muss man, das kann ja nicht die Wahrheit, das kann doch nicht sein. Es war da schon 2 Tage davor schon öffentlich. Es gab eine Presseerklärung. Der WWE auf der Website.
Ja, aber wir sind da noch nicht so in der Zeit, wo jeder alles aufhat und eine Push-Nachricht erhält. Und dann kam das halt einfach nicht rüber. Übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben auch schon mal einen eigenen Themenpodcast zum Tod der WCW gemacht. Das war Ausgabe 498. Da habe ich damals mit dem Shaggy und dem Markus Holzer drüber gesprochen. Also auch da gerne mal reinhören. Ist auch einer unserer meistgehörten Podcasts. Natürlich klickt sich der Name WCW oder der Tod der WCW auch entsprechend gut. Aber ist auch wirklich ein schöner, langer Klopper mit irgendwie 1,5 Stunden Spielzeit, wo wir da auch nochmal ganz vieles auseinandernehmen, was die Hintergründe angeht und da auch wirklich nochmal tief einsteigen. Heute wollen wir uns ja speziell auf Greed konzentrieren hier und auf dem, was drumherum passiert ist. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, Informationen aus erster Hand von Greed zu finden, weil ich glaube, für viele einfach Greed so in diesen Sog des Todes der WCW übergegangen ist, dass viele gar nicht mehr so dezidiert nur über diese Show sprechen. Also es gibt einen Podcast von Tony Schiavone, wo er darüber spricht mit Conrad Thompson, aber zugleich sagen beide, ja, wir können uns irgendwie beide nicht mehr so richtig dran erinnern. Irgendwie, weil Tony war damals ultra frustriert, wollte auch aus der Company raus und hat sich ja auch dann später erstmal zeitlang vom Wrestling verabschiedet. Und auch ein Conrad Thompson sagt halt, ich weiß gar nicht mehr so genau, was da passiert ist. Und ich frage mich immer, man ist da vor Ort und man arbeitet da mit, gerade beim Tony. Und man kann sich trotzdem nicht dran erinnern, finde ich absurd eigentlich, oder?
Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, das sagt auch vieles über die Leute da aus. Vielleicht muss man auch fairerweise sagen, der war ja irgendwie 10 Jahre oder so, ne, oder lange auf jeden Fall das Gesicht, der Kommentator der WCW. Irgendwann ist es natürlich, man hat so viele Shows, man ist so in so einem, ja, man vergisst dann auch Dinge, ne, wenn man so lange dabei ist im Geschäft und da täglich jede Woche 2 oder 3 Shows hat. Aber trotzdem, die finale Show, ich hätte mir auch gedacht, aber vielleicht auch ein Nebenaspekt. Es war ja schon klar, dass im Mai Joey Styles und Don Callis übernehmen. Ja, also man weiß gar nicht, ob er so wirklich noch eine Zukunft hatte. Tony Schiavone. Ja, muss man ja auch mal sagen. Ja, vielleicht gab es da auch schon Gespräche oder auch nicht. Und das andere ist, ich wundere mich auch. Ich habe das Gefühl, viele waren doch sehr frustriert und haben das auch verdrängt. Ja, ich meine, das ist ja schon auch, ich weiß nicht, wie du es persönlich damals wahrgenommen hast. Ich wusste schon, dass das damals was Großes ist. Es war auch schon das Ende irgendwo. Trotzdem, die Dimension hat man dann im Laufe der Jahre begriffen. Ja, die Company ist tot, die wird es nie wieder geben. Und es gab ja auch nie wieder Revivals oder sonst irgendwas. Die WCW ist ja wirklich tot. Ja. Und leider hat sie auch den Monday Night War ganz klar verloren am Ende. Und ich habe das Gefühl, dass viele damit auch, also als es abging und man diese erfolgreiche Zeit hatte, da waren alle dabei. Alle haben Ideen gehabt und alle waren daran beteiligt. Aber als es abging, da waren dann immer die anderen schuld. Ja, und das ist leider, ich glaube bei der WCW, dass Tony Schiavone da kein Interesse hat. Er saß ja auch immer in den Production Meetings. Ja, er hatte die Idee, dass David Arquette Champion wird. Also ohne das jetzt das Schlimmste, das Ding zu verteufeln. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Pay-Per-View, es gab gar nicht so diesen Moment, dass das der letzte Pay-Per-View wird. Es gab keinen emotionalen Abschied oder so Nostalgie, sondern alle haben gedacht, jetzt gibt's eine Pause und im Mai geht's wieder los. Ja, und es gibt ein Reboot. Und wenn man sich so dann guckt, das war ja schon sehr konkret auch der Reboot. Ja, die Company sollte umziehen nach Las Vegas, Hard Rock Hotel, eine eigene Halle dort bauen etc. Das sind ja schon interessante Pläne auch, ne? Und vielleicht genau das Richtige, was diese Company gebraucht hat. Aber das In-Ring-Produkt, die Production, die hat auch schon abgenommen gehabt Richtung Greed. Ja, ich glaube, man hat schon an Kosten gespart, schon ab Januar, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, eine Sache, die möchte ich erwähnen, bei den Pay-Per-Views, lange war es ja so, dass es verschiedene Dekos gab. Jeder Pay-Per-View hatte so eine eigene Deko im Entrance-Bereich. Und man sieht halt, dass im Jahr 2001 bei der WCW sowas gar nicht mehr existiert. Nitro, Thunder und der Pay-Per-View, alle haben die gleichen Monitor und Titantron, ja. Sogar die Ringseile von Nitro werden nicht mehr ausgetauscht von Thunder zu Blau, sondern bleiben einfach rot. Und man hat Thunder-Tapings nach Nitro dann irgendwann gemacht. Das sind alles Kostenersparnisse, ja. Und ich habe das Gefühl, das In-Ring-Produkt ist halt so eine ähnliche Richtung. Die Wrestler fand ich jetzt, gerade bei dem Pay-Per-View gibt schon Highlights. Und ich finde auch, das ist schon, es geht in die richtige Richtung. Auch Storyline-technisch hat sich es ein bisschen beruhigt. Man sieht wieder eine klare, gute Linie. Aber das alles außen, was alles passiert ist, ja, drumherum, das konnte man, glaube ich, nicht verdecken. Und es war eben der letzte Pay-Per-View, aber es hatte gar nicht das Gefühl, dass es der letzte ist, ja. Ja.
Weißt du, was mein erster Eindruck gewesen ist, als ich mir die Show angeschaut habe?
Ja,
sag mal. Ich dachte nur, Mann, ist das alles grau. Oder? Also so das ganze Bild, der Ring ist grau, dann ist irgendwie alles ist so dunkel und es ist, du hast nicht das Gefühl, dass du bei irgendeinem High-Class-Produkt bist, sondern da hat irgendjemand zufällig einen Wrestling-Ring in der Halle gestellt, da einen Bildschirm aufgebaut, aber irgendwie ist ganz vieles lieblos, emotionslos und es fehlte das Event-Flair, was man irgendwie gerne bei so einem WWE-Event oder Wrestling-Event allgemein auch gern gehabt hätte, WCW-Event natürlich. Und ich fand das sehr grau einfach. Und vielleicht ist es auch einfach das, was bei Tony Schiavone übrig geblieben ist, so dieser Event war beige oder grau einfach und deswegen konnte er sich nicht mehr dran erinnern.
Aber bedauerlich. Ja, bedauerlich aber.
Ja, also. Total. So, weil wie du schon angesprochen hast, und damit können wir eigentlich so ein bisschen überleiten, oder haben wir noch was über das Drumherum, also du hast schon angesprochen, wir haben ja knapp 5000 Zuschauer in der Halle damals, auch nicht wirklich viel, muss man dazu sagen, wenn man sich so den Track Record von der WCW anschaut, wir sind im Jacksonville Memorial Coliseum in Florida und ja, das ist eben hier die letzte Show gewesen und keiner wusste davon, mehr oder weniger. Und auch die Zuschauer haben es natürlich nicht kommen sehen. Und da muss ich übrigens mal sagen, die Zuschauer selber haben da, wie ich finde, für das, was es war, noch ein ganz gutes Bild abgegeben, oder? Die waren durchaus teilweise invested in das, was sie da gesehen haben.
Ja, absolut. Es gibt aber die Gerüchte, dass da Zuschauer-Crowd-Noises reingespielt wurden. Also im Main-Event, finde ich, merkt man schon so ein bisschen. Da sitzen viele bei DDP und Steiner, aber irgendwie ist da unglaubliche Kulisse, aber ja, ich finde sogar, dass 5000 eigentlich noch eine gute Zahl war für damals. Man muss ja gucken, wo war die Company? Ja, man hat einfach, das ist einfach, eine Halle ist einfach ein Tick zu groß, ja. Bei Bash at the Beach 2000 war auch schon die Halle komplett leer, ja, wenn man sich das anguckt. Das ist ja auch schon eine erschreckende Entwicklung und ich glaube, ich will einen anderen Aspekt mal da reinbringen. Ich finde es interessant, dass die WWE oder die WCW hat es nie geschafft, die WCW von der Production her out zu producen.
Die WCW hat es nie geschafft, die WWE out zu produzieren.
Genau, sorry, ja. Weil, obwohl die WCW ja von einer Television Company war, haben sie es nie geschafft, eine bessere Produktionsqualität abzuliefern als die WWF. Die WWE oder WWF war immer besser, professioneller. Bei der WCW haben manchmal, da ist der Ton nicht gekommen, die Videos sind irgendwann eingespielt worden. Es war immer so ein bisschen leichtes Chaos, auch im Höhepunkt. Und jetzt finde ich, was du schon gesagt hast, am Ende. Ja, man hat halt das Gefühl, das ist alles so ein bisschen leblos, ja, und es ist halt ein Produkt, ich meine, man gibt sich gar keine Mühe mehr, da irgendwas zu machen, ja, man nimmt das einfach alles so hin, es hatte was von einer Independent-Show, die halt ein Pay-Per-View war, ja, ja. Und es ein bisschen, man könnte es ein bisschen mit TNA vergleichen, so in den 2007, 8, 9 Jahren, so ähnlich war es da auch, aber da war immer weniger Crowd noch, muss man sagen, aber trotzdem, Ich finde, im Nachhinein hat dieser Pay-Per-View eine besondere Bedeutung. Damals, als ich es geguckt habe, ich habe damals nicht gedacht, dass es jetzt das Ende ist, ja. Und das haben wahrscheinlich auch viele darum herum einfach nicht gedacht, ja. Eigentlich habe ich gedacht, es geht doch wieder in die bessere Richtung. Ich fand Sinn viel schlimmer, ja, mit der Auflösung von Es ist Animal. Ja, das war so der Mystery Man. Ich habe das mit einem Freund damals angeguckt und wir haben uns wochenlang darüber Witze gemacht. Es ist Animal. Das war einfach so lächerlich. Und ich fand, es ging dann schon wieder ein bisschen bergauf, storyline-technisch. Man hat auch einige junge Heels auch versucht aufzubauen. Das finde ich auch, hat auch funktioniert. Und man muss ja sagen, als dann Booker T, das ging ja so in Richtung, Booker T übernimmt, wird dann Steiner endlich herausfordern. Das war schon alles der richtige Ansatz, ja. Und leider war es eben der letzte Pay-Per-View. Das muss man so sagen. Aber es ist ein historischer Pay-Per-View, ja.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, wusste man damals nicht, sondern es war eher so, ja, das war jetzt ganz okay und jetzt kann es dann weitergehen, ne? Und man hat nicht damit gerechnet, dass es wirklich, man war nicht part of history in dem Augenblick, sondern man war einfach nur part of the audience, so in dem, mehr oder weniger, ne? Man hat sich das halt eben angeschaut und wollte eigentlich wissen, wie es weitergeht, weil man hat auch gemerkt, dass sich das Produkt verändert. Und das ist vielleicht auch hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat man, wie ich finde, auch beim Opening Contest schon ganz gut klar gemacht. Und da gehe ich jetzt mal so ein bisschen die Matchcard hier durch. Wir wollen keine Move-by-Move-Review machen, sondern einfach nur so ein bisschen einen Überblick geben. Was hat man denn damals gesehen? Was war das Besondere vielleicht ja auch an der Show? Und ich finde, der Opener, wir haben hier Jason Jett gegen den Kiwi. Und Jason Jett ist erstmal ein doofer Name, finde ich. Aber der war früher Easy Money. aus bei der ECW. Und die beiden haben sich ja einen Cruiserweight-Spektakel fast schon abgeliefert mit Aktionen. Also, als da die Buckshot Lariat kam, muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen aus dem Sofa gefallen hier im Jahr 2026, oder? Wie siehst du das?
Ja, und man muss ja sagen, Jason Jett, der war schon für seine Zeit auch, man hat ja versucht, ihn overzubringen, das war schon in Ordnung, der hat schon Reactions bekommen, finde ich. Man wollte ja so einen Cruiserweight da aufbauen. Riri war ein Charakter von Russo noch, glaube ich. Paisley hat gefehlt. Oder später Queen Chamel. Ich fand es war in Ordnung für einen Opener und zwar auch vom Niveau her. War ein guter Start. Ich hatte ganz ehrlich, ich hatte vergessen, dass Jason Jett bei der WCW war, als ich das Echt? Wieder gesehen habe. Ich hatte es vergessen. Als ich es dann wieder gesehen habe, dachte ich, ah, stimmt, der war ja auch da.
Und ich fand ihn damals mega cool, muss ich mal sagen. Ich fand ihn mega cool, weil der so spektakulär und so anders gerestelt hat. Auch wenn der so ein bisschen bland ist von der Ausstrahlung her.
Ich sag dir, wenn ich in der Show ziemlich cool fand, die kommen bald. Aber ja, kann ich verstehen. Ich sag mal so, der Charakter ging auch langsam over. Es war nicht so, dass das jetzt ein Ding war. Und er hatte auch eine gute Ausstrahlung.
Also deswegen, hier waren spektakuläre Dinger drin. Auch dann so eine Top-Rope-Rana quasi. Also Jason Jett setzt quasi eine Powerbomb an und der Creamy kontert das dann mit dem Rana und solche Geschichten. Also was man hier auch gesehen hat, ist, dass man bei den jungen Leuten versucht hat, Finisher zu etablieren. Also das sieht man jetzt hier bei dieser Crash-Landing, den Jason Jett gehabt hat. Der hieß ja früher übrigens Kaching bei der ECW noch. Das ist ja so ein Released Suplex quasi, wo man den Gegner dann auf den Rücken wirft.
Ja.
Das hat man jetzt hier auch schon groß promoted. Und das ist auch so ein Motiv, was wir mehrfach in den Matches sehen. Aber ich fand das absolut solider Opener. Der macht Spaß. Der geht für meinen Geschmack ein bisschen zu lang.
Ja.
Man wollte aber auch versuchen, den Queeby, also, den hat man auch versucht, ein bisschen seriöser darzustellen. Der war ja früher wirklich so ein recht, ich sag's so deutlich, wie es ist, es war ein schwuler Charakter, natürlich damals noch in den 90ern. Es war ganz eindeutig, dass hier mit Stereotypen gespielt wird. Und hier hat man ihm ja so ein bisschen so einen Temper gegeben. Der sollte ein bisschen rauer werden, ein bisschen brutaler werden, der dann auch wütend wird. Der war dann hier leider auch ein bisschen doof, weil er sich am Ende ja von Jason Jett ein bisschen vernatzt hat lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, die haben die beiden ganz gut funktioniert. Ich fand, es war ein guter Opener als so
Showcase-Match. Absolut, absolut.
Und ich finde auch, dass hier sieht man ganz stark, wie wichtig die Cruiserweights immer für die WCW gewesen sind. Das fühlt sich fast ein bisschen so an, als hätte man plötzlich wieder gemerkt, aber weißt du, als wir damals so groß geworden sind, da waren die Cruiserweights ja so wichtig. Dann gib uns denen mal noch ein bisschen mehr Bedeutung mit dabei. Und ich finde, das ist was wir auf jeden Fall hier von Greed mitnehmen können, oder? Das sehen wir auch dann mit dem WCW Cruiserweight Tag Team Title Match, was wir hier haben.
Genau, es war ein Tournament und da war der Fokus auch hingelegt. Ich würde nur einen Aspekt noch reinbringen. Also die WCW hatte lange kein Finish-Guy, richtig? Das ist ja auch so ein bisschen kritisiert worden. Die Finishes waren immer sehr, sehr schlecht. Und dann hat man John Laurinaitis dafür geholt, der dann Head of Talent Relations war, ein bekannter, berühmter Name inzwischen auch in anderen Fällen. Ja, berüchtigt. Aber und man merkt es auch, dass die Show so vom Booking her, die Finishes, eigentlich für WCW-Verhältnisse relativ stabil ist. Und zum Cruiserweight Tag Team Tournament, da war ein Fokus drauf. Ja, das gab's danach, wurde danach wieder eingestampft von der WWE. Aber das Tournament war gut. Ich habe da damals AJ Styles das erste Mal gesehen mit Air Paris. Und auch das vor allem, es war Primetime Alex Skipper mit Kid Romeo gegen, wenn ich mich nicht irre, Kidman und Rey Mysterio Jr. at that time, glaube ich. Ja, genau, Junior war es noch. Und das war ein richtig starker Kampf erstmal. Und ich fand damals Primetime Alex Skipper eigentlich sehr stark. Der hat ein gutes Theme. Ich fand, der hat auch so ein bisschen anders gewirkt. Das Gimmick war relativ over. Ich glaube, so ein Gimmick würde heute immer noch funktionieren, Primetime. Und auch Kid Romeo, für was er da gemacht hat, war das völlig in Ordnung, ja. Und das waren Cruiserweights, die auch Persönlichkeiten hatte. Das hatte zum Beispiel die WCW lange nicht. Und das war schon in die richtige Richtung. Es war ein guter Kampf, fand ich. Das waren auch die richtigen Sieger. Und ich fand immer das Theme von Alex Skipper sehr stark. Der hat ja dann auch bei TNA noch so ein, zwei starke Aktionen noch gehabt. Aber leider ist es nicht weitergegangen. Weil beide haben so in ihrer Nische ein bisschen mehr rausholen können. Ich fand das Tag Team Match stark. Mit Kidman und Rey Mysterio, das sind schon Legenden in der Cruiserweight WCW Szene, muss man sagen. Und es war ein guter Kampf und vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ich glaube, viele dachten, dass Kidman und Rey Mysterio den Titel holen.
Ja, auf jeden Fall, das wäre die sichere Nummer gewesen, ne? Weil die beiden natürlich so etabliert gewesen sind über die Jahre, Gegner gewesen sind, Freunde gewesen sind und auch wirklich die Cruiserweight Division lange Zeit getragen haben, ne?
Ja, und ich glaube, man wollte da schon, aber hat man neue Leute schon aufgebaut, Step by Step. Und Alex Skipper und Kid Romeo, das waren so, es gab Crowd-Reaktionen, als die rauskamen, ja, da war was so und ich fand, dass man da hätte man noch mehr machen können. Das hätte mich sehr interessiert, wie die sich weiterentwickeln. Ich war da in den Kampf investiert, weil ich ja die auch die Charaktere interessant fand.
Ja. Wofür man Elix Skipper heutzutage natürlich sehr stark kennt, ist für seinen Cagewalk damals bei TNA,
ja.
Wo er und Chris Daniels war es, meine ich, gegen America's Most Wanted gewrestelt haben, wo er den oben auf dem Käfig entlang balanciert und dann Rana gezeigt hat gegen, ich glaube, es war Chris Harris, wenn ich mich nicht täusche, der oben auf dem
Käfig. Ja, genau, das ist auch eine krasse Aktion. Er hat ja, als er beim Entrance, ne, hier jetzt beim Creed Pay-Per-View, läuft er ja auch kurz über die Ringseile und dann macht er so einen Rückwärtssalto. Das ist auch schon sehr beeindruckend, ja, was er da zeigt. Ich hätte mir mehr gewünscht. Ich fand, dass er auch Mike-Skills hatte und auch ein Gimmick hatte, der hätte mehr erreichen können im Business, finde ich.
Der war auf jeden Fall ein guter Wrestler, also zweifellos. Ich finde, dass ihm so ein bisschen Charisma, ich fand Mike Skills fand ich so, aber es hat ein bisschen was gefehlt einfach bei ihm und er ist nie so ganz durchgebrochen, sondern war sehr oft einfach Tag-Team-Wrestler und hier ja auch. Und die beiden hatten eine erstaunlich gute Chemie miteinander gehabt, Elix Skipper und Kid Romeo, auch wenn sie so ein bisschen gegensätzlich zunächst gewirkt haben, obwohl sie dann ja die Gemeinsamkeit im Tanze gefunden haben, muss man sagen. Aber das fing ja gleich auch schnell an, das ging dann irgendwann raus und dann gab es die Dives quasi raus. Also von daher, das ist schon ein guter Kampf gewesen. Bin ich komplett bei dir. Ein spannender Kampf, lange Isolationsphase von Kidman, die sich so ein bisschen gezogen hat, aber nichtsdestotrotz, auch irgendwie musste die Show ja rumkriegen. Und am Ende gibt's ja dann so eine Art, also Ray springt dann so eine Art Kiprada und ja. Romeo fängt dir dann auf. Bitte?
Ja, ich höre dir zu.
Ja. Ja. Ach so, okay, ich hab gedacht, ich hätte einen Namen falsch gesagt oder so. Nee, Ray springt Kepada, Romeo fängt den und der ist ja auch deutlich wichtigerer und massigerer Typ gewesen, muskulöser Wrestler und droppt ihn dann halt eben mit so einer Art Northern Lights Bomb, ne, so eine Art Snowplow hier und dann ist das Ding gelaufen. Große Überraschung, weil man, wie du schon gesagt hast, eigentlich mit Kidman und Ray hier gerechnet hätte. Aber das waren zwei gute Matches. Also ich kann sagen, den Anfang von dieser Show kann man sich sehr gut anschauen.
Wird noch,
und dann kommt so ein bisschen Gimmickmüll.
Ja, ich würde nur einen Satz sagen. Es gab den Move, als Kidman, Elix Skipper hat Kidman rausgenommen aus dem Match. Das war ein krasser Move. Aus dem Ringseil oben vom dritten Seil. So, es war so, es sollte ein Hurricanrana, glaube ich, sein. Aber das sah ganz komisch aus und das war schon beeindruckend, wie er das physisch gemacht hat. Falls du dich daran erinnerst. Er hat ihn gefangen und dann hat er ihn umgedreht und dann ist er aus dem Ring rausgegangen.
Ja.
Beide so. Es war kein richtiger Move so, aber es sah schon beeindruckend aus physisch, ja. Ja, sorry.
Nee, also wrestlerisch kann man sich hier nicht beschweren. Das war ein richtig gutes Match. Beide Matches, die wir jetzt zum Start von Greed gehabt haben, kann man sich heute noch gut anschauen. Also das waren so die Momente, wo ich noch nicht eingeschlafen bin. Das kam dann eher bei Sean Stasiak gegen Bam Bam Bigelow. Oder wie siehst du das? Also das war dann so ein Match, was nicht ganz so herausragend gewesen ist, oder?
Ja, man muss sagen, man hatte damals versucht, Sean Stasiak aufzubauen. Ich finde so mit Stacy oder Miss Hancock, damals, wenn ich mich nicht irre, hat man sogar, war er mal interessant. Ja, es war das erste Mal, wo ich mich ein bisschen für ihn interessiert habe. Aber Bam Bam Bigelow war schon sehr über den Zenit, muss ich sagen. Und die hatten nicht so eine richtige Chemie im Ring. Obwohl Bigelow eigentlich ein guter Worker ist, muss man sagen. Und Stan, ich glaube, dass bei Sean Stasiak, sein Vater ist eine Legende, aber er selber, habe ich immer so das Gefühl gehabt, der ist nie so mit Wrestling warm geworden. So. Also Charisma, ja, Ausstrahlung, Body, alles ist da. Auch Mike Skills ist okay, ja. Aber so ganz, was er da zu suchen hat, hat nicht so gepasst. Und ich fand es schade, weil das hat, also eine Storyline hatte das Match. Und es gab ja dann beim letzten Nitro sogar noch eine richtige Stipulation. Also wenigstens, ich fand so rundherum, man hat ja was versucht, aber ich finde, beide haben halt keine Chemie gehabt. Und das war dann schon so der erste Lapdown.
Ja, das war auch kein gutes Match zwischen den beiden. Und dann am Ende Stacy, die, also erstmal hier Sean Stasiak wurde ja hier wirklich auch promoted, wirklich, ne, mit großer Präsentation, großes Intro wirklich, wo man gedacht hat, mein Gott, da kommt ein absoluter Superstar. Und ich finde, sobald der halt im Ring gewesen ist, wirkte der immer unsicher und es hat nicht wirklich funktioniert. Und das Match hier war auch so, da stimmt am Ende das Timing nicht so richtig, ne, wenn Stacy dann ablenkt nach dem Diving Headbutt, dann holt sie noch irgendwie eine Flasche Haarspray raus, die dann einen Stasiak beim Bigelow in die Augen sprühen kann. Ja, und dann gab es halt diesen komischen Rude Awakening Neckbreaker und diesen absoluten Cringe-Kuss, den wir dann noch von Stacy sehen, die ja so scharf auf Sean Stasiak ist. Und das wirkte absolut gestellt, muss man sagen. Deswegen, das ist könnte ich skippen komplett. Danach haben wir noch ein Tag-Match gehabt hier mit den Filthy Animals quasi oder ehemaligen, die, wie hießen sie nochmal? die...
Bist du sicher? Selfie Animals?
Misfits in Action hießen sie. Misfits in Action hatten wir hier mit dem ehemaligen Hugh Morris mit dabei und Conan noch mit dabei und die trafen auf Team Canada.
Damals. Conan war aber kein Misfits in Action, ne?
Nee,
Conan
du hast recht. Für,
ja, Ding. Also, ja, Team Canada deswegen damals. Deswegen
bin ich mal durcheinander gekommen. Das war
cool. Ja. Ja, gut, Team Canada. Also, Lance Storm hatte eigentlich einen guten Einstieg in der WCW, das will ich kurz sagen, aber danach irgendwie hat er keinen Fuß mehr gefasst. Und Mike Awesome, das ist für mich einer, das finde ich echt schade. Mike Awesome fand ich am Anfang, als er so kam. Ich fand ihn auch in der ECW relativ gut. Und dann, als er in der WCW kam, hat er eigentlich einen guten Start gehabt. Und dann haben sie mir halt gleich so ein ganz komisches Gimmick gegeben, der 70s Guy. Und das war jetzt der Canadian Killer. Das war so das ursprüngliche Gimmick. War ein bisschen langweiliges Match, weil es ging halt irgendwie um nichts, muss man ehrlich sagen. Hugh Morris, mit dem konnte ich nie was anfangen, will ich ganz ehrlich sein. Und Conan war auch da. Also Conan ist ein gutes Mouthpiece, aber ob man den jetzt im Ring sehen muss, ist eine andere Frage. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil Lance Storm und Mike Awesome sind zwei gute Worker.
Ja.
Aber sie waren so ein bisschen, ich glaube, danach hat dann die Tag-Team-Fehde angefangen, also um die Tag-Team-Titles, glaube ich, nach dem Pay-Per-View, wenn ich mich irre. Da hat Team Canada dann die Champions dann herausgefordert, wenn ich mich nicht irre. Haben sogar beim letzten Nitro, glaube ich, den Kampf gehabt, wenn ich mich nicht ganz irre.
Aber nichtsdestotrotz, also das ist kein großes
Tag-Match
am Ende. Ja. Gibt's denn hier, bitte?
Ja. Absolut.
Ja, also das ist halt hier eben eine
Lückenfüller.
Endet dann mit der Awesome Bomb und das ist dann ist es vorbei. Also das war maximal souverän, wenn man es positiv ausdrücken möchte, aber ansonsten, wie ich schon gesagt habe, war es dann auch recht langweilig. Jetzt kommen wir aber wieder zu den Cruiserweights. Dann haben wir eben hier die Cruiserweight Championship on the line mit Chavo Guerrero und Shane Helms.
Sensational, Shane Helms. Ja, ich will dazu was gleich sagen, bitte.
Nein, aber Sensational Shane Helms ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte gerade sagen, den haben wir ja noch bei Three Count gesehen, hier bei der WCW Boy Group und er ist jetzt erwachsen geworden und hat auf einmal hier die Mädels um sich rum, die Tänzerinnen um sich rum, kriegt den großen Entrance und ich sag's dir ganz ehrlich, ich war damals ein großer Fan von Shane Helms. Ich fand ihn super.
Also ich war, na gut zu wissen, ich war nicht so der größte Fan von ihm. Ich fand so ein bisschen, der Entrance war ein bisschen too much, fand ich.
Ja.
Also ein bisschen zu viele
Frauen. Du musst auf die Kacke hauen hier, komm.
Bisschen zu viele Frauen, fand ich. Man hat ihn wirklich versucht aufzubauen. Ich fand das neue Gimmick in Ordnung. Ne? Man muss ihn so ein bisschen rausholen aus diesem Free-Count-Ding. Chavo war sehr etabliert, fand ich auch gut. Chavo war ja das Jahr davor Lieutenant Loco, ganz skurriler Charakter. Jetzt war er wieder Chavo Guerrero Jr., wo er eigentlich am besten ist, glaube ich. Und er war ein stabiler Cruiserweight, auch ein Bekannter. Ich finde, im Ring war das auch in Ordnung. Ich fand immer noch den Finisher von Shane Helms schon, der sah auch damals schon heavy aus und auch heute, wenn ich den so sehe. Denn
Vertebreaker,
genau. Für mich hätte der Kampf ein bisschen schneller sein können. Ja, ich war von der Cruiserweight ein bisschen mehr Tempo immer gewöhnt, aber es war okay. Es hatte eine stabile Story im Match. Und man hat damals versucht halt, Shane Helms aufzubauen und das ist auch gelungen. Das war dann so der neue Cruiserweight-Star. Bisschen weniger hätte es vielleicht auch getan drumherum, aber das war in Ordnung. Fand ich damals einen guten Kampf und ich habe den gesehen, ich fand den immer noch stabil.
Der ist halt nicht ganz so flippy, wie man sich das denkt, aber Chavo war ja auch eher so ein bisschen bodenständiger Cruiserweight,
genau.
Muss man auch sagen.
Ja,
das war hier, drehte sich sehr stark eben um den Vertebreaker, dass der eben durchgezogen wird. Ja. Und das meine ich ja auch damit. Ne? Im Opening Contest haben wir das gesehen mit dem Crash Landing. Hier sehen wir das mit dem Vertebreaker, der auch hier und da gekontert wird. Ich fand, das war ein gutes Match. Nicht Weltklasse, also wir haben auch bessere Cruiserweight-Matches in der WCW-Geschichte gesehen, aber gerade ein Showing für den Shane Helms, der jetzt hier ein neues Gimmick bekommen hat, passt das absolut. Weiter ging es mit dem Match um die Tag-Titles. Amtierende Titelträger waren damals Sean O'Hare und Chuck Palumbo und die trafen hier auf Lex Luger und Buff Bagwell. Und was wir gar nicht erwähnt haben, im Verlauf der Show haben wir immer wieder Segmente von den Magnificent Seven gesehen hier mit Buff Bagwell wirklich in der Interviewer-Rolle, der dann da mit Leuten wie dem Ric Flair, Animal und später auch mit Rick Steiner irgendwie dann gesprochen hat. Und alles war so ein bisschen aufgenommen, als wenn man eine richtig beschissene Kamera von damals gehabt hätte.
Wie hat dir das gefallen? Es gab ja ein paar Mal so, auch 99 und 2000 gab es ja auch die Kitcam, irgendwie gab es da nie Auflösung.
Ja, ja.
Das war jetzt die nächste Version, aber ja, es gab ja wohl eine, also ich glaube, die durchgehende Storyline war ja, irgendeiner hat doch Leute von den Magnificent Seven angegriffen oder irgendwie, oder kam das einen Tag danach irgendwie, hat die Fehde. Also irgendwas war doch, dass so heimlich gefilmt wurde irgendwie mal.
Ja, jetzt hingen ja auch immer wieder irgendwelche Kameras durch die
Gegend. Ja, ja. Aber du hast ja also Totally Buff, Lex Luger und Buff, wenn ich schon darüber nachdenke, das denke. Ja, also Ich fand so die Randstory, also die Faction, wir können ja später im Main Event vielleicht über diese Gruppe sprechen. Aber es gab ja so, der Kampf war ja doch sehr kurz, muss man sagen. Der Tag Team.
Es war ein Squash.
Es war eine sehr lange Promo von beiden davor. Ja. Ich fand es eigentlich in Ordnung. Die haben sich ja total da gefeiert, wie wichtig sie sind und was für eine glorreiche Karriere sie haben. Und dann kamen die zwei raus. Ich fand Palumbo und auch O'Hare, beide fand ich eigentlich in Ordnung. Beide hatten auch, finde ich auch schade, dass beide es in der WWE überhaupt nicht geschafft haben. Aber ich fand, das war ein solider Squash, kann man sagen. Man hat die zwei aufgebaut. Man muss sagen, es gab auch eine Vorgeschichte, glaube ich, so ein bisschen davor. Luger hat ja kurz davor gegen Palumbo beim Thunder gekämpft und hat ihm, er ist zwar overgegangen, Palumbo, aber hat ihm halt im Ring nichts gegeben. Aaron Anderson, der Producer, wurde suspendiert und das war so ein bisschen der Receipt, dass sie dann sich halt dann hinlegen mussten innerhalb von einer Minute. Ich muss aber eins sagen, die Swanton Bomb von Sean O'Hare sah immer etwas lächerlich aus, wenn man die mit Jeff Hardy verglichen hat. Ja, das muss man einfach sagen. Es war so beeindruckend, eigentlich physisch ist es beeindruckend, aber der hat ihn ja kaum berührt, ja. Und bei Jeff sah es halt immer so aus, als wäre er, knallt er richtig dagegen. Trotzdem, beide Youngster haben zwei, also Lex Luger ist eigentlich schon ein großer Name, auch, vor allem in den 90ern, aber auch schon dort längst über den Zenit. Längst über den Zenit.
Viele persönliche Probleme.
Leider. Und so weiter und so fort, ne? Leider, ja. Aber ich muss sagen, heute geht es ihm ja Gott sei Dank besser. Aber eine der besten Physiks der 90er. Auch bei irgendwelchen Filmen, random Poster, war immer Lex Luger irgendwo mal dabei, wo es nicht um Wrestling-Filme ging. Und Buff Bagwell, ich glaube, dass in dem mehr Potenzial war, als man glaubt. Aber der hat völlig falsche Mindset gehabt. Und zwar ein netter Squash. Ich fand es in Ordnung, weil die hatten zwei Monate davor Goldberg besiegt und die Karriere beendet. Weiß nicht so ganz, warum man, also storyline-technisch hat es vielleicht nicht so ganz Sinn gemacht, aber man hat wieder zwei Junge gut aufgebaut. Die hatten schon so ein Momentum danach, O'Hare und Palumbo. Ich weiß nicht, wie du es damals erlebt hast. Ich fand die Promo zu Beginn sehr witzig.
Ja, die Promos, das ist halt das eine. Aber ich fand gerade einen O'Hare, der hatte irgendwas gehabt, ne? Ja, so ein bisschen ungestüme Jugend, die er da irgendwie mit in den Ring gebracht hat. Das hat für mich eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich fand die Shawn Torn, wie sie ja damals
hieß. Ah, okay, wusste ich. Ja.
Ich fand die schon ziemlich beeindruckend auf eine gewisse Art. Ja, aus heutiger Sicht denkt man so, sieht nicht ganz so geil aus, ne? Aber ist egal.
Es war halt auch so ein Ripper von Jeff Hardy.
Ja, das aber war, das ist natürlich geil, wenn das ein großer Mann macht.
Ja.
Hier haben sie das Match ja auch sehr schnell verloren, was ja wohl auch, also sie hätten eigentlich sich ein bisschen länger halten sollen, dann haben die ja anscheinend beim Office Ärger gemacht und sind dann ja wütend aus der Halle geflüchtet sozusagen zum Pumpen und dann kamen sie zurück und dann hieß es, aber wisst ihr was, wir haben das Match noch mal ein bisschen gekürzt, jetzt ist es nur eine Minute so. Und dann sind sie gesquasht worden und daraus resultierte dann auch dieses Overselling, was ja einen Buff Bagwell danach gemacht hat, wo er dann ja im Ring gelegen hat, als ob er sich wieder den Nacken gebrochen hätte.
Ja. Und so, also.
Ja, kleine Randnotiz war das auf jeden Fall.
Ja, aber leider. Es war auch ein bisschen seltsam, ne? Vielleicht wollten sie es auch sehr, ich weiß nicht, was da, ich glaube, die waren einfach nicht glücklich darüber.
Ich glaube, die waren pissed, wollten Spotlight.
Ja. Und deswegen war auch diese lange Promo, wie wichtig sie sind. Aber von der Storyline her hat schon Sinn gemacht. Wenn man Squash macht, dann erstmal redet man sich ja groß, also Build-up, und dann kommen die anderen und siegen dich. Damit ist ja der Sieg umso bedeutender. Ob sie das wirklich machen wollten oder ob sie einfach keine Ahnung von Wrestling-Psychologie haben. Ich lasse das mal im Raum stehen, über Totally Buff, ja.
Ich glaube, es ist vielleicht eine Mischung aus beidem. Nächstes Match war dann hier Ernest Miller gegen Kenyon. Ernest Miller mit Miss Jones dabei. Das war ein wildes Match. Also das war irgendwas zwischen komplett Overbooking und beide wissen nicht genau, wo sie überhaupt hinwollen. Also das spricht wiederum dafür, warum die WCW damals untergegangen ist. Weil das hat für mich gar nicht funktioniert. Wie ging es dir?
Ja, und ich muss das sagen. Also Cat, das war ja so, der war ja zuvor Commissioner, dann hat das irgendwie verloren, dann hat das bei Super Bowl Revenge gegen Lance Storm gewonnen und dann einen Tag danach gibt es eine Attacke gegen Miss Jones und dann gibt er das Amt wieder ab. Also das hat mal überhaupt keinen Sinn gemacht, ja. Sowieso war es schon komisch, dass dieser Commissioner auch mal so ein Titel ist, den man andauernd in Kämpfen hat und dann Canyon, den man da zum 100. Mal versucht hat aufzubauen. Ich bin gar nicht so der Gegner von Canyon, aber die zwei haben einfach nicht harmoniert. Man hat so eine Storyline versucht, so ein Verletzungsengel. Aber das hat für mich beides nicht funktioniert. Ich war in beide Charaktere nicht invested. Ja, das ist eher schwach. Aber darüber muss man ihn wegsehen.
Das kann man auch relativ leicht überspringen, wirklich. Ne? Ja. Muss ich an der Stelle sagen. Also das ist kein Match, an das man sich erinnert. Es gibt wesentlich, wesentlich bessere Canyon-Matches. Es gibt unterhaltsamere The Cat-Matches. Das beste Match von The Cat ist immer noch bei The Wrestler, wenn du mich fragst. Aber Das hast du mal dahingestellt. Und ich muss sagen, jetzt hier fällt der Pay-Per-View auch so ein bisschen auseinander für mich. Also das Match ist nicht besonders geil. Das nächste Match mit Rick Steiner gegen Booker T. Rick Steiner als US-Champion. Rick Steiner als Singles-Wrestler hat für mich nie funktioniert. Niemals. Ich fand ihn immer unglaublich langweilig. Und das hat für mich gar nicht funktioniert. Und ich mag Booker T nicht. Ich war aber am Ende froh, als Booker T das Ding hier gewonnen hat und es vorbei war.
Absolut. Ich kann das nur unterschreiben. Rick Steiner, furchtbar. Hat auch in den Wochen davor schon im Ring geshootet, kann man sich angucken. Das sah nicht mehr schön aus, was er da gemacht hat gegen Lashley, Rue und Conan und The Cat. Und Booker T, ich war schon glücklich, dass er zurück war. Es war endlich mal wieder ein Name, den man irgendwie, es war ein Wrestler, den man irgendwie ernst genommen hat, weil das Roster war halt schon sehr, sehr dünn. Dann wurde er US-Champion. Ich fand Booker damals, er war schon so einer der neuen, etwas etablierteren Stars. Ich habe mich damals gewundert, warum kämpft er jetzt um US-Title, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber okay, er hat am Ende gewonnen. Ich fand, der Kampf ging einen Tick zu lang.
Der war nur 7 Minuten lang.
Ja, aber trotzdem, ne, weil ich muss sagen, Rick Steiner, das war für mich schon nichts. Das hat für mich nie, also du hast schön gesagt, Single. Nee, danke.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also, was mich übrigens beim ganzen Pay-Per-View gestört hat, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, weil ihr hatten das auch. Ich weiß nicht, wie viele nicht versteckte Cheap-Shots wir gehabt haben von den Heels.
Oh,
in den
Matches.
Oder? Ja. Normalerweise Cheap-Shots versuchst du wenigstens irgendwie so ein bisschen zu verstecken, damit du nicht disqualifiziert wirst. Hier hat es ja gar keine Rolle gespielt. Also ich glaube, so ziemlich jeden zweiten Match hat der Heel irgendwie einen Cheap-Shot gelandet. Hier Rick Steiner zum Beispiel auch auf halbem Wege.
Ja, aber ich jetzt mache ich doch eine ganz kurze Side-Story. Uncensored 99, First Blood Match und dann vor dem Kampf wird gesagt, auch wenn es ein bisschen blutet, ist egal. Das war so die März-Tradition. Einfach egal. Ist egal. Heute lassen wir mal ein bisschen mehr durchgehen. Das wurde wahrscheinlich entschieden. Nein, du hast natürlich recht. Also das war schon etwas auffällig. Aber das ist so ein bisschen so in den Production-Meetings, die Finishes wurden ja besser, aber ob das ganze Match, wie waren eigentlich die Producer, ob das alles so immer noch so Hand und Fuß oder wie später viel professioneller wurde in der WWE oder WWE schon immer viel professioneller war als die WCW? Das ist die Frage, ne? Ich finde, im Main Event werde ich dazu gleich was sagen, weil da ist mir was aufgefallen.
Ja. Ja, wir haben aber noch was. Wir haben noch den Co-Main-Event und hier
Highlight.
Dustin Rhodes an der Seite von seinem Papa, von Dustin Rhodes hier im Ring gegen Ric Flair und Jeff Jarrett. Also größere Namen gehen fast schon nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Also auch Dustin und Dusty hier nochmal zu sehen.
In Florida. Schön. Dustin Rhodes.
Ja. Und wir hatten auch noch ein sehr merkwürdiges Segment vorweg, was ich noch erwähnen wollte, ne? Wo dem guten Dusty hier eine ganze Platte mit Burritos gereicht worden ist.
Ja, kannst du die Stipulation war doch, wenn die Rhodes gewinnen, dann müssen Jeff Jarrett und Ric Flair den Hintern von Dusty Rhodes küssen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob andersrum auch die Stipulation war, oder war die irgendwie anders? Das weiß ich leider gar nicht mehr.
Aber diese Burrito-Szene war halt unangenehm. Ja. Das Match an sich war halt genau das, was du dir erwartet hast. Wir hatten eine längere Isolationsphase von Dustin Rhodes, bevor dann eben Dusty reinkommen konnte und dann aufräumen konnte. Am Ende wird's dann vogelwild durcheinander, was wir dann gesehen haben. Also da hat's dann auch timingmäßig nicht mehr alles gestimmt, wenn man ehrlich ist. Und dann dieser Einroller zum Abschluss von Dustin gegen Ric Flair. War das ein Einroller?
Also man muss ja sagen, das war schon das Highlight des Pay-Per-Views, glaube ich. Die Crowd war wirklich mal into. In dem ganzen Match hatte man das Gefühl. Aber ich muss auch sagen, ich sage das ja immer gern, Ric Flair, das wäre wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt gewesen für sein Karriereende. Er hat genau das, was er nie, also null Ringpsychologie, auch sein Outfit, das Hemd und so. Das für mich wäre das der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ja, hör auf damit, lass das andere machen. Du kannst es sowieso nicht. Und ich muss sagen, Dusty war aber over in der Crowd, ja. Und
ja.
Dustin Rhodes fand ich immer ein bisschen langweilig. Jarrett, einer meiner Favorites. Listen up, Slapnuts. Und ich fand okay, weil die Crowd war into. Das war Dusty gegen Ric Flair. Es hatte dann, am Ende musste ja dann Jarrett auch dran glauben. Aber der Roll-Up. Ja, aber der Roll-Up war, ja, das war vielleicht die Gründung des Mr. Kiss My Ass Club. Da haben sie die Idee davon her, ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, der Einroller und auch andere Moves. Es sah bei Ric Flair immer ganz, ganz schlimm aus, fand ich. Ja. Ich fand immer so im Ring, auch bei dem Paper, wo ich das nochmal gesehen habe, dachte ich mir, ich weiß genau, warum ich ihn im Ring immer so schwach fand. Ja. Das, was macht der Typ eigentlich im Ring?
Hier war es aber auch schlimm, ne? Da hast du auch gemerkt, dass er gar keine, also ich glaube, Ric Flair fiel und stand, glaube ich, auch mit seinem eigenen Selbstbewusstsein. Und hier hast du gemerkt, dass er sich nicht wohl fühlt in seiner Haut, ja, in all dem, was da gerade passiert. Er hat doch sowas wie Charisma hier und da gezeigt, aber auch mit diesem, wie gesagt, auch mit diesem Hemd, ne, er war ja damals auch der Boss quasi der WCW, also on screen. Ja. Und der Leader übrigens auch von den Magnificent Seven, also das hat für mich gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht.
Ja,
der
Match
an sich ist Standard und das Finish ist wild. Und dann gibt's noch die rote Boxershorts von Dusty Rhodes ins Gesicht von Jeff Jarrett, also Prost Mahlzeit.
Das hat der letzte Kampf von Dusty nicht so dazu gepasst. Ja, ich meine, es war ein Storyline-Match, ne? Es war kein richtiges Match, muss man sagen. Aber du, die Crowd war into. Es waren Legenden, zwei Legenden von NWA. Aber klar, Ric Flair hat nichts im Ring zu suchen. Aber er hat auch schon seit, keine Ahnung, seit 94 nichts mehr im Ring zu suchen wahrscheinlich. Wenn man ganz offen und
das
ehrlich
ist. Das ist aber ein bisschen böse hier.
Ja gut, also der Mann hat einfach keine Ringpsychologie. Darüber kann man gerne mal diskutieren, ja, ob das wirklich, ob der Mann wirklich im Ring irgendwas zu suchen hat. Ja, sorry.
Und also es gibt sehr viele Ric Flair Matches, die ich sehr mag, muss ich sozusagen. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber
das Match hier gehört garantiert nicht dazu.
das Nitro danach kann man noch empfehlen, by the way. Als er den Esel, das Nitro danach, als er das Pferd oder den Esel, ich weiß nicht, irgendwas hat er geküsst danach noch. Aber ja.
Ich weiß auch nicht, was man da so macht. Naja. Main Event Time. Wir haben den Kampf um die WCW World Heavyweight Championship. Scott Steiner trifft auf Diamond Dallas Page, False Count Anywhere. Und hier geht's auch gleich gut zur Sache. Es gibt einen Brawl nach draußen. Da werden Krücken eingesetzt, ein Tisch geht zu Bruch. Ein Paul London in der ersten Reihe wird von Scott Steiner weggestoßen und als White Trash beschimpft. Und ja, es war ein guter Brawl, sage ich mal, zum Abschluss dieser Show. Wie ging es dir da?
Ja, absolut. Ich muss sagen, der Kampf an sich war in Ordnung. Ja, mir hat nur das Finish mit Rick Steiner nicht so ganz gefallen. Aber ansonsten war das ein sauberes. Die hatten auch immer eine solide Chemie. Es war jetzt keine starke Chemie, aber eine solide Chemie, würde ich sagen. Für mich ist Scott Steiner ein bisschen zu viele Gimmicks. So eine Brechstange, Wallet, ein bisschen zu viel alles. DDP mit einem furchtbaren Theme, der so neu ist. War ganz schlimm, wenn man das so heute hört. Ganz schlimm, weil ich fand sein Alter halt sehr stark. Und so ein bisschen auch das Problem am Finish, muss man sagen, also Scott Steiner, all seine Matches, Heavyweight-Matches, haben mit dem Eingriff geendet. Bei Starrcade, Jeff Jarrett, bei Sin Animal, bei Revenge war es, glaube ich, keiner. Auch Rick, glaube ich. Oder, nee, Ric Flair war es, genau. Und jetzt war es Rick Steiner. Ja. Es war okay. Man hat die Crowd-Noises da, finde ich, ein bisschen gemerkt. Da war ein bisschen zu viel los, ja, von der Crowd, weil die Crowd saß die meiste Zeit dort. Aber es war in Ordnung. Es war solide.
Ja, es gab am Ende auch noch den Belt-Shot hier von Scott Steiner gegen Diamond Dallas Page. Warum man dafür den Ref irgendwie ablenken muss und so, weiß ich nicht so genau, aber ist auch egal, weil es ja False Count Anywhere. Da gab es den Belt-Shot, einen Diamond Dallas Page, der dann blutet. Aus dem ersten Steiner-Recliner kommt er dann ja noch mit Ach und Krach raus. Und dann gab es ja diesen Belt-Shot und dann gibt es ja auch noch die Schläge in die Rippen hier mit der Stahl, mit dem Bleirohr. Und dann ist es eben vorbei und der Kampf wird dann abgebrochen im Steiner Recliner. Aber ich muss sagen, ich fand das Match, falls in Ordnung, ist jetzt auch kein Street Fight, kein False Count Anywhere Match, wo ich sage, ah, das gucke ich mir jetzt an einem launigen Abend noch unbedingt mal an. Aber insgesamt war das, wie ich finde, nicht der Katastrophen-Pay-Per-View, den man sich vielleicht zu dieser Zeit von der WCW erdacht hätte, oder? Ich fand die Show eigentlich, wenn man so ein paar Schwächen rausnimmt und wenn man sich vielleicht die Rosinen rauspickt, dann ist ja einiges dabei, was Spaß macht, oder?
Absolut, absolut. Ich muss sagen, mehr als die Hälfte war doch ganz in Ordnung. Also das muss man schon auch festhalten. Und man muss sagen, es war eine solide Show. Es wurde besser. Also wie wir am Anfang gesagt haben, ich finde, die Cruiserweights haben eigentlich alle abgeliefert. Der Main Event war in Ordnung. Wenn man jetzt Dusty und Ric Flair jetzt als Storyline-Match abtut, ist es auch ein solider Pay-Per-View. Ja, also es ist keine Katastrophe. Es ist besser als King of the Ring 95 oder Great American Bash 2.4. Und es ist auch besser als Mayhem 2000 oder Starrcade 2000 der WCW, ja. Damit muss man es ja so ein bisschen vergleichen. Und insgesamt hat man versucht, einige over zu bringen. Es haben die richtigen, glaube ich, zum Teil gewonnen. Man kann über Scott Steiner, das ist also ein bisschen, ob Scott Steiner der richtige Champion war. Er sollte ja beim nächsten Pay-Per-View dann eben abgeben. Das wäre vielleicht auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Und DDP war, er hatte ja so, das Gimmick war ja die Wochen davor, I'm still standing. Dann ist er K.O. gegangen. Vom Storytelling her war es in Ordnung. War es solide gebuckt, würde ich sagen.
Ja.
Und es war kein...
Entschuldige, du. Ich habe gedacht, du bist fertig. Und wir podcasten noch nicht so oft zusammen. Ich weiß noch nicht, wann du fertig bist hier.
Alles gut, alles gut. Es war ein guter Pay-Per-View. Ich würde ihm... Ja, 3 bis 4 geben.
Von was?
Von 1 bis 6.
Schulnote?
Ja, Schulnote. Weil so das richtige Top-Highlight fehlt. Und man muss auch so ein bisschen, heutzutage betrachtet man es ja auch mit der Production-Quality und ein paar anderen Sachen. Aber es war ein guter Pay-Per-View, würde ich sagen, für die WC-Verhältnisse. Mehr war vielleicht zu der Zeit auch gar nicht mehr möglich.
Bin ich komplett bei dir. Also ich habe den viel schlimmer in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Was man hier, finde ich, ganz gut gesehen hat, ist, dass du so eine Art Nachwuchs hast. Du hast eine neue Generation, die nachkommt. Sei es jetzt die Cruiserweights, wo auch einige recht charismatisch sind. Ich schaue da auf einen Shane Helms zum Beispiel, den man in meinen Augen auch irgendwann in die Midcard hätte pushen können. Erstmal Cruiserweight, dann US-Title oder so. Das hätte man mit dem anstellen können. Genauso auch, dass ein Booker T hier quasi US-Champion wird, wo du, wie du schon richtig gesagt hast, ja wusste, dass der dann zu größerem bestimmt nochmal sein wird. Und der war ja dann schlussendlich auch der letzte WCW-Champion, weil er sich beim letzten Nitro ja von Scott Steiner noch den Belt geholt hat. Ne? Aber du hast gemerkt, es ist ein bisschen was drin. Es ist auch hier eine konstante Entwicklung drin, was so die Finishes angeht. Es hat sich nicht ganz so schmonzig angefühlt wie viele andere Events. Also schmonzig meine ich damit, das ist ja mein Begriff dafür. Wenn vieles durcheinander geht, viele Gimmicks und alles wild und alles zusammengeworfen. Du hattest hier zumindest eine Reihe von clean Finishes dabei gehabt. Du hast auch eingegriffen. Wir haben übrigens vergessen, einen Shane Douglas zu erwähnen, der bei Booker T und Steiner eingegriffen ist. Aber Rick Steiner, stimmt ehrlich, Shane Douglas bei der WCW war eh immer fast immer ein großes Missverständnis. Aber die Show trotzdem natürlich historisch absolut wichtig und tatsächlich nicht so schlecht, wie man das vielleicht von der WCW aus dieser Zeit erwartet hätte. Deswegen, da ist einiges dabei, was man sich heutzutage noch gut anschauen kann. Vor allem die jungen Leute liefern da wirklich eigentlich ganz ordentlich ab. Und damit, lieber Saladin, schließen wir hier das Kapitel Greed 2001. Nicht ganz die WCW, die hat noch ein paar Tage überlebt. Aber das war dann hier auf jeden Fall der letzte Pay-Per-View.
Absolut. Und wir können das, glaube ich, auch neueren Fans auch empfehlen. Wer sich für Wrestling-Geschichte interessiert, ja, schaut euch diesen Pay-Per-View an und auch für die WCW-Loyalisten, auch die vielleicht, die damals aufgegeben haben und dem Produkt in den Rücken gekehrt haben, ist es ein Pay-Per-View, der besser ist und auch besser gealtert ist, muss man sagen. Du hast es schön zusammengefasst und ich finde, es war schon alles auf dem richtigen Weg. Ich finde es bedauerlich, dass wir nicht wissen, wie es weitergegangen wäre. Wir haben ja nur Mutmaßungen und Tendenzen. Aber ich muss sagen, der Pay-Per-View, es hat Spaß gemacht, ja, den mal wieder anzuschauen. Und ich glaube, dass die WCW, sie hat wenig Fürsprecher, aber ich finde, sie verdient etwas mehr Respekt. Es war ein stabiles Produkt. Es hat uns viele schöne Momente geschenkt und auch dieser Pay-Per-View lässt sich wirklich anschauen. Es ist solide gebuckt. Und ich sage noch mal, auf niedrigem Niveau wurde es besser.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten.
Bin ich komplett bei dir. Also ich fand es auch insgesamt ansehnlich. Es ist ein Stück Wrestling-Historie, deswegen meine Empfehlung natürlich, schaut es euch an, damit ihr mitsprechen könnt mit so Leuten wie uns hier. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns hier dabei zu lauschen, wie wir drüber gesprochen haben und dann nochmal in die WCW-Vergangenheit zurückgegangen sind. Bevor wir dann, da beschlage ich den Bogen ins aktuelle Programm, kommende Woche dann ja auch mit dem Programm zum Elimination Chamber starten. Da gibt es erstmal die Preview und die Review dann natürlich auch am Wochenende und wir haben natürlich auch wie immer das Magazin und auch wieder die Ruthless Reviews für Supporter am Start. Deswegen schaut da gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Saladin, ich bedanke mich bei dir erstmal an der Stelle, dass du dir hier Greed gegeben hast und mir so schön gequatscht hast erstmal.
Danke dir. Wie immer war eine Freude. Und ich freue mich auf das nächste Thema, das wir jetzt noch nicht verraten werden.
Genau, weil wir noch keins haben.
Ja. Genau.
Genau das. Also, ich sage in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.